Dies ist die Jahreszeit, schreibt einer zum Advent, wo kleine Kinder gern die Nase an die Schaufenster drücken und sich sehnen nach dem Geschenk auf der anderen Seite des Glases. Aber damit rückt weder das Geschenk noch die Weihnachtszeit näher. Auch wir Erwachsenen haben Mühe mit dem Warten. Wir möchten gern Gottes Gaben an uns reißen. Aber Gott hat seine Zeit und seine Zeiten. Und wir wollen heute Morgen uns mit einer Geschichte befassen, die uns zeigt, dass er zu seiner souveränen Zeit handelt. Er lässt manchmal lange auf sich warten mit der Erfüllung seiner Verheißungen, aber er ist treu und er löst sie schon ein. Und wenn es so scheint, als ob Jesus noch lange nicht kommen würde, weil es so lange gedauert hat, dann wissen wir, er wird kommen. Advent ist die Zeit, wo wir zurückblicken, aber auch nach vorn blicken. Wir werden also ganz neu gewurzelt in Gottes Heilsgeschichte. Ich will heute Morgen traditionell sein und einen Adventstext lesen aus Lukas Kapitel 1. Wer die Bibel zur Hand nehmen will, darf das, denn ich will dem Text entlang gehen und Bemerkungen machen. Es geht um die Verse 26 bis 56. Ich weiß, das ist ein langer Text, aber ich will nicht 15 Minuten pro Vers gebrauchen. Es handelt sich hier um Ereignisse, um die Begegnung um die Ankündigung der Geburt Jesu. Ereignisse um die Ankündigung der Geburt Jesu. Diese Ereignisse sammeln sich um zwei Begegnungen. Die Begegnung des Engels mit Maria und die Begegnung der Maria mit Elisabeth. In dieser Erzählung ist manch ein Gedanke, der für uns von großem Gewinn sein kann. Wir haben hier zwei Teile also. Der erste Teil ist die Verse 26 bis 38, wo wir Ereignisse in Verbindung mit der Begegnung des Engels mit Maria erzählt bekommen. Und hier wiederum haben wir zunächst einleitende Ereignisse und dann die Ankündigung und Verwandtes selbst. Wir beginnen zu lesen mit Vers 26, wo der Engel der Maria erscheint, 26 bis 28. Im sechsten Monat der Schwangerschaft Elisabeths wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt Galiläas namens Nazareth zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Manne namens Josef vom Hause Davids. Josef war vom Hause Davids, aber die Maria wahrscheinlich auch. Aber hier geht es darum, dass Josef aus dem Stamme Davids war. Mit anderen Worten, beide standen in dieser Linie. Und der Name der Jungfrau war Maria oder Mariam. Und der Engel kam zu ihr herein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Vers 28 ist mir wichtig geworden. Der Engel sagte zu ihr: Du Begnadete, sei gegrüßt. Dasselbe Wort, das wir in Epheser 1, Vers 6 haben. Wir sind begnadet worden in Christus. Das heißt, mit Gnade reichlich versehen. Braucht nicht zunächst begnadigt heißen und von Sündenvergebung sprechen. Gnade ist die Gunst Gottes, die Freundlichkeit Gottes, die aus seiner Liebe hervorgeht und kann alles Mögliche an Gutem bedeuten. Der Engel berichtet der Maria, dass sie reichlich versehen ist mit der Gnade Gottes. Und das wird schon in diesem Gruß enthalten. Wenn Gott grüßt, dann wünscht er uns wirklich Gutes. Und dann kommt ein anderes Wort, das schwer zu übersetzen ist, weil wir nicht genau wissen, in welche Richtung es geht. Es ist auch ein Wort, das wir in Epheser 1 haben, nur dieses Mal in Vers 3, Kapitel 1, wo es heißt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, der uns gesegnet hat und so weiter. Da steht das Wort im Grundtext Wohlsagen. Und dieses selbe Wort wird gebraucht für Preisen, aber auch für Segnen. Im Englischen gebraucht man immer noch dasselbe Wort, ob man preist oder segnen. I bless the Lord, kann ich sagen, ich preise den Herrn. Aber der Herr sagt auch, I will bless you, zu Abraham zum Beispiel, ich werde dich segnen. Ja? Dasselbe Wort. Wer dann die englische Bibel liest, der kann dann ein bisschen durcheinander kommen. Ja? Was steht hier denn eigentlich geschrieben? Aber ähnlich verhält es sich so mit dem Griechischen. Ja? Und an dieser Stelle wissen wir nicht genau, was meint denn der Engel, dass die Maria gepriesen ist, das würde passen. Sie ist lobenswürdig oder wird lobenswürdig sein. Aber es kann auch heißen, dass sie mit Segnungen versehen ist. Also, wir nehmen nun beides und dann haben wir es sicher. Die Maria wird reichlich gesegnet und soll zum Segen werden und wird somit auch gepriesen sein unter den Frauen. Und jetzt die Reaktion der Maria. Als sie ihn aber sah, erschrak sie oder wurde sehr beunruhigt über seine Rede und dachte darüber nach oder überlegte, was das für ein Gruß sei. Ein Ausleger macht darauf aufmerksam, dass Maria trotz dieser Erscheinung doch eigentlich ihre Fassung bewahrt. Sie ist nicht außer Fassung, sondern sie überlegt. Das ist schon allerhand. Man sieht ja nicht gerade jede Woche einen Engel. Ja. Nun ist auch nicht ganz klar, wie der ihr erschienen ist. Ob der durch die Tür gekommen ist, ob er zuerst geklopft hat oder ob er einmal einfach da war. Das wissen wir nicht. Es ist anzunehmen, dass er auf die übliche Weise in den Raum kam. Sie ist vielleicht alleine gewesen, womöglich schon. Und war vielleicht auch in der Andacht. Gott wählt ja auch solche Zeiten, um sich uns zu offenbaren. Auf jeden Fall, es ist nicht gerade so, wie das oft der Fall in der Bibel ist, dass die Gestalt des Engels sie unruhig macht, sondern was er sagt. Und das scheint darauf hinzuweisen, dass dieses Mal der Engel nicht gerade so groß oder so furchtsam aussah. Es ging hier ja um eine Ankündigung. Sie erschrickt also oder wird nicht so sehr beunruhigt, vielleicht über das, was sie sieht, das wohl zum Teil, aber über das, was er sagt. Und sie überlegt, was soll das heißen? Unruhig ist sie schon, weil das scheinbar ganz aus dem Rahmen fällt, weil das keine Bewandtnis hat. Aber der Engel tut zweierlei. Er erklärt, aber er nimmt ja auch die Furcht. Und sagt, fürchte dich nicht. Und jetzt kommt die Ankündigung. Aber ich blieb ein wenig stehen bei dem Wort, fürchte dich nicht. Das muss ein Engel wohl schon sagen müssen. Denn normalerweise in der Gegenwart Gottes haben wir eine ganze Menge zu fürchten. In Israel weiß man um die Heiligkeit Gottes. Und wenn Manoah, der Vater von Simson, einen Engel sieht, dann hat er alle Ursache zu glauben, er müsste jetzt sterben. Aber Gott macht ihm deutlich, nein, das ist nicht der Zweck meiner Erscheinung. Der Zweck meiner Erscheinung ist Leben, nicht Tod. Und so ist es auch hier bei Maria, habe keine Angst. Aber wir sollten wissen, wenn man nicht in Ordnung mit Gott ist, dann hat man jede Ursache, Angst zu haben vor Gott und sich zu fürchten. Aber Maria braucht sich nicht zu fürchten, denn einmal steht sie in der Gnade Gottes, das hat er eben gesagt, und sie weiß um einen Retter, das sagt sie später, aber sie soll auch den Retter der Welt hervorbringen. Und deshalb ist keine Furcht am Platz. Und von diesem Wort aus zehren auch wir heute noch. Von diesem Wort an Maria, fürchte dich nicht. Seitdem Jesus gekommen ist, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Jesus nimmt uns die Angst in der Begegnung mit Gott und versöhnt uns mit Gott, sodass wir jetzt aber sagen dürfen, Papa, Vater. Weiter, die Ankündigung selbst, Vers 30, der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Wenn man Gnade gefunden hat, dann braucht man keine Angst zu haben. Und siehe, du wirst empfangen und einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Beide, Maria und später Josef, bekommen den Namen mitgeteilt, sodass sie sich einig sind in der Namensgebung. Was nicht immer der Fall bei Eltern ist, aber dieses Mal bekommen sie es beide geoffenbart. Jesus heißt, Jahwe rettet. Dies ist nicht das erste Mal, dass der Name in Gebrauch kommt. Es ist auch nicht der letzte Mal, auch nicht in der Bibel. In lateinischen Ländern kommt er heute noch vor. Ich habe einen Bruder aus Peru kennengelernt, der hieß Jesus. Gott rettet. Josua heißt auch Jesus. Oder Gott rettet, Jahwe rettet. Hosea ebenfalls. Es ist also nicht das erste Mal, dass der Name gebraucht wird. Aber dieses Mal ist es nicht nur ein Zeugnis, sondern die Wahrheit selbst. Wenn Josua Gott rettet heißt, dann ist das ein Hinweis auf eine Wahrheit. Aber wenn Jesus Gott rettet heißt, dann ist er der Gott, der rettet. Das wird uns in Matthäus deutlich, wo dann in Verbindung mit dem Namen Jesus auch noch der Name Immanuel, von dem wir gesungen haben, vorkommt. Gott unter uns, in Jesus ist der Gott unter uns, der rettet. Also dieses Mal hat das ganz besondere Bedeutung, wenn der Name Jesus gegeben wird. Dieser wird groß sein. Und wie groß? Ist er groß in unseren Augen? Dieser wird groß sein, und da denke ich an Kolosser 1, damit er in allem den ersten Platz habe. Jesus ist wirklich groß. Er wird heute nicht für groß gehalten. Das wissen Sie vom Arbeitsplatz her, von der Schule und so weiter. Die meisten halten ihn nicht für groß. Aber er wird groß sein, in den Augen mancher schon in diesem Leben. Aber für alle später. Philipper Kapitel 2. Wenn man das nicht jetzt freiwilligerweise tut, wird man es später mit einmal sehr, sehr williglich tun. Ja. Man wird die Knie beugen und ihn anerkennen als Herrn, als den Gott, der Herr und Herrscher ist. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden oder als solchen erkannt und anerkannt werden. Sohn des Höchsten, der Höchste ist Gott. Es gibt keinen, der höher wäre. Und er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Das wird anerkannt werden. Er wird das gleich erklären, aber er wartet mit der Erklärung. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und auf demselben Weg. Was war der Weg Davids? Durch Verfolgung, Verkennung, durch Todesgefahr. David ist nicht gestorben, aber der Sohn Davids stirbt. Er wird getötet. Und erst nachdem bekommt er den Thron. Mit der Auferstehung fängt die Verherrlichung an. Und dann fährt er gen Himmel, der Sohn Davids, und sitzt, sagt Petrus, zur Rechten Gottes. Und von dort aus herrscht er. Und Gott hat ihn zum Messias und Herrscher gemacht. In Israel und darüber hinaus. Er wird auf dem Thron David sitzen, das heißt auf dem Thron, den Gott David verheißen hatte. Nicht nur auf dem Thron, den David in Israel füllte, sondern auf dem Thron, den Gott David verheißen hatte, in 2. Samuel 7. Vaters David, das heißt, er kommt von David her, und dies ist vielleicht auch eine Andeutung, dass er wird ja der Sohn Marias sein und deswegen David zum Vater haben. Der Engel sagt, dies ist, wird dein Sohn sein, aber er wird auch Sohn des Höchsten sein und Gott wird ihm. Dafür brauchst du gar nicht zu sorgen als Mutter, das wird Gott schon tun. Er wird ihm den Thron geben, den höchsten Thron. Es fällt mir auf, dass der Engel hier nichts vom Kreuz oder von der Erlösung sagt. Das ist für uns so wichtig, dass Jesus in die Welt gekommen ist. Aber hier klingen alttestamentliche Töne an, die dann aber im Neuen Testament doch erklärt werden und inhaltsmäßig verdeutlicht werden. Der Engel spricht hier im Auftrag Gottes und spricht eine Sprache, die Maria versteht. Sie weiß, es geht um den verheißenen Messias und er wird kommen. Aber sie weiß nicht, was das alles beinhalten wird. In Lukas 2 lesen wir, dass ein Schwert durch ihre Seele gehen wird. Das spricht vom Kreuz. Aber das braucht sie jetzt noch nicht zu wissen. Alles auf einen Schritt für Schritt. Jetzt ist es eine frohe Botschaft. Jetzt kommt die Ankündigung dessen, was am Ende steht, als Frucht dieser Inkarnation. Und er wird regieren, das heißt, besser übersetzt, als König herrschen. Er wird als König herrschen über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und seines Königreichs wird kein Ende sein. Der Engel knüpft an alttestamentliche Verheißungen und somit wird ihr klar, wer ihr Sohn sein wird. Und das bewegt sie natürlich sehr. Jetzt kommt wieder eine Reaktion. Maria aber sagte zu dem Engel, Schlachter übersetzt, wie kann das sein? Das stimmt eigentlich nicht. Das nimmt mich wunder, dass Schlachter so übersetzt. Da er sonst sehr ziemlich genau ist. Wie steht's bei Ihnen? Wie soll das zugehen? Wie wird das zugehen also? Das ist besser. Das einfache Wort ist im Sinne von wird, Zukunft. Wie wird das sein? Es wird sein. Und somit ist die Reaktion von Maria eine grundsätzlich andere als die von Zacharias. Ja. Zacharias fragt eigentlich, wie kann das sein? Ja, es kann ja nicht sein. Du weißt ja nicht, was du da sagst. Ja. Meine Frau kriegt kein Kind mehr. Wir haben zwar gebetet, aber das Gebet ist unerhört. Er hat alle Hoffnung aufgegeben. Aber der Engel sagt, dein Gebet ist erhört. Und er glaubt es nicht. Und dann muss der Unglaube schweigen. Aber dies ist eine Geschichte, wo der Glaube zum Singen kommt. Ich glaube, so sagt es Godet. Wunderschön, nicht wahr? Der Unglaube wird zum Schweigen gebracht, aber der Glaube zum Preisen. Das ist diese Geschichte. Er wird als König herrschen, Entschuldigung, wie kann, das heißt, wie soll, wie wird das sein, da ich keinen Mann kenne? Das ist die schöne Frage einer echten Jungfrau. Sie ist zwar verlobt, aber sie kommt gar nicht auf den Gedanken, mit diesem Verlobten zu leben. Ja? Das kommt gar nicht in Frage. Auch nicht, wenn die Verlobung in Israel die halbe Hochzeit schon ist. Eine viel stärkere Verlobung als unsere. Unsere ist eine Vereinbarung, ja. Aber die eigentliche Vermählung kommt noch. Nein, die Vermählung liegt schon hinter ihnen. Die Feier kommt noch. In diesem Fall musste sie ausbleiben wahrscheinlich. Das ist etwas, das Maria bereit sein muss, auf sich zu nehmen. Die Menschen um sie her verstehen das nicht, was geschehen ist. Aber sie kommt nicht auf den Gedanken, dass etwa sie über Josef ein Kind kriegen könnte. Und dann wird sie neugierig. Der Glaube darf solche Fragen stellen. Ja. Dieses neigt nicht wie bei Zacharias ein Infrage stellen, sondern ein echtes Fragen. Ich hätte gern gewusst, wenn es mir gestattet ist, zu fragen, wie wird das wohl sein? Und der Engel sagt ihr es. Nicht in jedem Detail, aber genügend, sodass Maria weiß und zufrieden ist. Der Engel antwortete und sagte zu ihr, der Heilige Geist, und den kennt Maria vom Alten Testament her, wird über dich kommen, Vielleicht ist hier an die Schöpfung gedacht, wie in der Schöpfungszeit, das heißt, der Geist vermag auch aus nichts hervorzubringen. Ja? Und die Kraft des Höchsten, das ist wahrscheinlich eine Verdeutlichung von Heiligem Geist. Das heißt, der Heilige Geist ist die Kraft in Person, die Kraft des Höchsten. Höchster ist hier wieder Gott. Der Engel spricht die Sprache Marias, die als Jüdin sich hütet, den Namen Gottes in den Mund zu nehmen. Der Engel begegnet ihr in ihrer Sprache. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum, weil der Heilige Geist, die Kraft des Höchsten in Person, über sie kommen wird, deshalb, das ist der Grund, weshalb das Heilige, in diesem Fall wird das Geborene sündlos sein, einmal, und Gott ganz geweiht sein, wirklich Heilige, wie der Höchste heilig ist, das erzeugt wird, Sohn Gottes genannt werden. Die Gottessohnschaft beginnt mit der Geburt Jesu, nicht in Ewigkeit. Es ist kein Grund, Jesus als Sohn Gottes in Ewigkeit zu nennen. Das ist etwas, das Theologen gesponnen haben, aber nicht die Bibel sagt. Ja. Verstehen Sie nicht? Kommen Sie mit? Oder wissen Sie nicht um diese Lehre? Wenn Sie Weihnachtslieder singen, dann können Sie diesen Ausdruck finden. In Ewigkeit schon geboren. Ja. Es gibt die Auffassung in der traditionellen Theologie, das ist schon hunderte Jahre alt, ja, dass Jesus in Ewigkeit geboren wurde. In Ewigkeit irgendwo und irgendwie. Die meisten sagen wohl immer, da waren sie also die Ewigkeit Jesu. Aber das ist eigentlich ein Widerspruch. Denn die Bibel gebraucht das Wort geboren an dieser Stelle, werden, in Johannes 1 zum Beispiel, für Beginn von Existenz. Zum Beispiel sagt Johannes, es ist nichts geworden, das durch ihn nicht geschaffen, außer dem, dass er schuf. Ja. Durch ihn ist alles geworden, das geworden ist. Das heißt, das seinen Existenzanfang bekam. Und wenn wir sagen, dass Jesus in Ewigkeit geboren wurde oder geworden wurde, dann muss das irgendwie einen Beginn gehabt haben. Das geht nicht. Wir können nicht beides haben, Ewigkeit und geboren. Ich lege großen Wert darauf, dass wir die Bibel gebrauchen, um die Bibel auszulegen. Und man beruft sich hier auf Psalm 2, heute habe ich dich gezeugt. Und weil das vor Jesu Geburt geschrieben wurde, meint man, das gehört zur Ewigkeit von Jesus, zu seiner Präexistenz. Aber das Neue Testament sagt uns, worauf Psalm 2 sich bezieht. Nicht einmal auf die Geburt Jesu zunächst, sondern auf die Auferstehung. Aber die Auferstehung kann ja nicht geschehen, wenn die Geburt Jesu nicht entsprechend geschehen ist. Warum ist Jesus vom Tode erstanden? Weil er von der Jungfrau Maria geboren wurde. Das heißt, die Auferstehung setzt die Jungfrauengeburt voraus. Denn der Engel macht hier deutlich, dass er Sohn Gottes ist, weil sein Vater Gott ist und nicht Josef. Also Jesus beginnt, Sohn Gottes zu sein, mit seiner Menschwerdung. Und Sohn des Menschen ist dieselbe Münze, nur die Kehrseite. Sohn des Menschen heißt, dass er Gott von Menschen geboren war. Sohn Gottes heißt, dass er Mensch von Gott geboren war. Beides besagt dasselbe, ob wir nun in den Evangelien Sohn Gottes hören oder Sohn des Menschen. Sohn des Menschen kommt wahrscheinlich aus Daniel 7 und spricht auch dort von dem himmlischen Ursprung dieser Person. Nun kommen wir zurück zum Text. Der Engel antwortete und sagte zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das erzeugt wird, Sohn Gottes genannt werden. Und jetzt kommen Bestätigungen oder Trostworte, die Maria Mut machen sollen, weiterhin zu glauben. Und siehe, Elisabeth, Deine Verwandte hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, die vorher unfruchtbar hieß, also wenn Gott dort in unmöglicher Situation einen Sohn hervorkommen lassen kann, dann kann er auch in diesem Fall das tun, was für Menschen unmöglich zu halten ist. Das soll Maria Mut machen zu glauben. Denn, und jetzt kommt das kurze Wort, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das Wort, das Schlachter mit Ding übersetzt, kann auch mit Wort übersetzt werden. Im nächsten Vers haben wir dasselbe Wort im Griechischen, aber da bedeutet es Wort. Und es könnte sein, dass auch in Vers 37 es Wort bedeutet. Das würde dann heißen, bei Gott ist kein Wort, das er sagt, ist vorausgesetzt, unmöglich. Das heißt, wenn er etwas sagt, kann er es ausführen. In den allermeisten Stellen im Neuen Testament, und das Wort kommt oft vor im Neuen Testament, das griechische Wort ist Rhema, und in den allermeisten Stellen, nur an einigen wenigen Stellen, vielleicht zwei oder drei, bedeutet das Wort Sache oder Ding. In den meisten Fällen wird es im Sinne von Wort gebraucht. Von daher würde es vielleicht näher liegen, auch in Vers 37 es als Wort aufzufassen. Und die Übersetzungen spiegeln dieses Problem dann wieder. Einige übersetzen Luther zum Beispiel nichts unmöglicher. Bei Gott wird nichts unmöglich sein. Und andere vielleicht kein Wort. Also bei Gott ist nichts unmöglich. Das ist nicht ein absolutes Wort. Denn es gibt gewisse Dinge, die für Gott unmöglich sind. Er kann nicht lügen. Er kann nicht sündigen. Wir müssen im Rahmen bleiben. Die Spötter haben immer wieder solche witzigen Situationen ausgeklügelt und dann Gott in den Schatten stellen wollen. Also er ist doch nicht allmächtig. Gott ist allmächtig bei den Dingen, die er tun will. Er ist ein Gott der Wirklichkeit. Er schafft die Wirklichkeit. Und im Rahmen der Wirklichkeit, die er schafft, ist ihm alles möglich. Und wenn er die Welt ex nihilo aus dem Nichts hervorbringen kann, dann kann er auch in dieser Situation seinen Sohn zur Welt bringen. Ein Ausleger sagt das so, ich glaube es ist Ostersee, Naturgesetze sind nicht eine Fessel Gottes, an die er gebunden wäre, sondern sie sind Fäden, die er mal locker lässt, mal straff zieht. Ja? Er gebraucht sie so, wie er will. Die ganzen Naturgesetze sind nicht etwas, das in sich selbst da wäre, ja? Sondern sie sind Vorgänge, die Gott in der Hand hat. Von daher gesehen ist das kein Problem, ein Wunder. Es ist nur anders, als wir bisher es erlebten. Ja? Aber es ist ja nicht so wahrscheinlich, als das Unwahrscheinliche, nicht wahr? Oder kaum etwas. Das Unwahrscheinliche, haben wir schon lange gelernt, kann doch wahrscheinlich sein. Das ist die Begegnung mit der Maria, die Begegnung des Engels. Wir lesen dann in Vers 38, Maria aber sagte, siehe, ich bin die Magd, die Sklavin eigentlich, ich bin die Sklavin des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. So kurz endet diese kleine Geschichte. Beide Worte sind von Bedeutung. Das Wort der Maria und das Wort des Lukas über den Engel. Die Maria weiß nicht alles, was das mit sich bringt. Aber in diesem Augenblick dürften schon einige Gedanken wie blitzschnell durch ihren Kopf gegangen sein. Moment einmal, Josef. Meine Verwandte Nazareth und meine eigenen Wünsche. Sie gibt den normalen Weg der Hochzeit auf. Und das, was dann folgt. Sie gibt das Preis. Sie nimmt es auf sich, dass Josef unannehmlich reagieren kann. Sie nimmt sehr viel auf sich. Sie ahnt noch nicht genau, was es sein wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie schon einiges sehr schnell mitbekommen hat. Und die Entscheidung wird sehr schnell getroffen. Warum? Weil sie sich vorher, und sie ist nur ein Mädchen, keine 20 wahrscheinlich, zwischen 15 und 19 etwa, weil sie sich schon ihrer Jugend daran gewöhnt hat zu sagen, ja Herr, deshalb kann in diesem Augenblick der plötzlichen Entscheidung, der Notwendigkeit einer Entscheidung, die richtige Entscheidung getroffen werden. Ja Herr, ich bin deine Sklavin. Weil sie sich daran gewöhnt hatte, zu sagen zu Gott, ich bin deine Sklavin, ich bin deine Sklavin. Das hat sie vielleicht jeden Morgen gesagt. Und obwohl der Preis sehr, sehr hoch ist und Gott das fast ihr Leben fordert, sagt sie, ich bin deine Magd, ich bin deine Sklavin. Üben wir uns darin, wie Maria zu sein. Es wird noch mehr kommen über die Jugend der Maria. Sie hat in ihrer Jugendzeit offenbar sehr viele Bibelverse auswendig gelernt. Das war wohl üblich bei frommen Juden. Sie hat offenbar die Lieder von Deborah und von Hannah und von David schon in ihrer Kindheit singen gelernt, sodass sie ganz spontan sie gebrauchen kann in einem Gebet. Es ist ihr Gebet, aber es kommt aus ihr heraus. Ich habe einen Mann kennengelernt, einige, die sehr schnell Bibelverse oder Bibelbrocken so mitfließen ließen, als Bestandteil ihres Gebetes. Ich fand das so schön. Man merkte, sie waren wirklich zu Hause im Wort Gottes. Bei mir kommt das nicht so. Ich sollte wahrscheinlich mehr Bibelverse auswendig lernen. Ich hatte einen Studenten, der sagte, einer meiner ersten, er sagte, ich versuche so zu beten, dass es Wort Gottes gemäß ist. Er wollte Wort Gottes in sein Gebet hineinbauen. Das war ein gutes Vorhaben. Jetzt kommen wir zur nächsten Begegnung. Wir können sie nur kurz ansprechen. Die Verse 39 bis 56. In den Versen 39 und 40 geht die Maria zu Elisabeth. Und dann haben wir in Vers 41 Elisabeths Erlebnis in dieser Begegnung. Und dann haben wir zwei Aussprüche. Den Ausspruch der Elisabeth und den Ausspruch der Maria. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und reiste eilends, wahrscheinlich in Begleitung anderer, in das Gebirge, in eine Stadt in Juda. Und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Kam in das Haus. Können Sie sich vorstellen, mit welchen Gemütserregungen? Geht hinein und was sucht sie? Was will sie? Sie will die Elisabeth vor Augen bekommen. Sie glaubt, die ganze Zeit hat sie nachgedacht, 4 Tage Reise. Da ist allerhand wahrscheinlich schon durch ihr Herz gegangen. Und was jetzt folgt, ist eigentlich wohl das Ergebnis dieser 4 Tage. Aber zunächst geht sie ins Haus und begrüßt die Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Jetzt müssen wir nicht denken, dass Maria oder Elisabeth durch den Gruß irgendwie veranlasst war, sondern dies ist eine Zeitangabe. Als Maria der Elisabeth begegnet, entsteht in der Elisabeth etwas. Wir müssen nicht denken, dass hier die Reihenfolge so ist, Maria grüßt, das löst bei Elisabeth etwas aus und das löst dann beim Kind etwas aus. Das ist die natürliche Denkweise. Ja? Nein, hier handelt Gott souverän. Ja? Er hatte schon gesagt durch Gabriel, das Kind wird schon im Mutterleib erfüllt werden vom Heiligen Geist. Und das geschieht offenbar. Gott beginnt beim Kind. Das löst bei Elisabeth eine Reaktion aus. Warum hüpft das Kind? weil es sich freut,
natürlich nicht im Bewusstsein so wie ein Erwachsener oder ein hier in dieser Welt Stehender, aber der Heilige Geist setzt hier ein Zeichen. Er fasst das Kind, bringt es in Bewegung, weil es vor ihm die Mutter des Messias hat. Gott freut sich über Gott. Und der Diener Gottes im Leib der Elisabeth freut sich über den Diener Gottes auf der anderen Seite. Ich wünschte, wir könnten uns so spontan freuen, wenn wir Zeichen von den Bewegungen und Gegenwart Gottes haben. Es begab sich, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe und Elisabeth wurde mit Heiligen Geist erfüllt, nachdem das Kind schon erfüllt war, und rief mit lauter Stimme und sagte, gesegnet bist du unter den Frauen, dasselbe Wort übrigens, gepriesen oder gesegnet, unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Dies ist wahrscheinlich Prophetie, aber nicht über die Zukunft, sondern über die Vergangenheit. Prophetie in diesem Sinne, dass es Offenbarung ist. Nach diesen Worten scheint die Maria nicht gemerkt zu haben, wann sie schwanger wurde. Die Elisabeth teilt es ihr mit, dass es Vergangenheit ist. Und diese Tatsache löst dann den Lobpreis der Maria aus. Sie hat geglaubt und sie geht zu Elisabeth und lässt sich vergewissern, die Maria, die Elisabeth, spontan mit lauter Stimme, was nicht nötig war, aber sie ist so begeistert, ja, bringt Worte über ihren Mund, die dann wiederum die Maria in Bewegung bringen. Woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn, zum zweiten Mal heißt es, Frucht deines Leibes, Mutter meines Herrn, zu mir kommt? Das Gezeugte ist der Herr von Elisabeth. Maria ist die Mutter dieses Sohnes Gottes. Welch eine Prophetie, welch eine Offenbarung. Und Maria bekommt hier von Gott über Elisabeth als Prophetin die Nachricht, es ist also soweit schon. Denn siehe, so wie die Stimme deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und selig ist, dieses Mal haben wir ein anderes Wort, glückselig zu preisen ist, die geglaubt hat. Wie weiß Elisabeth, dass Maria geglaubt hat? Geglaubt setzt voraus, dass jemand gesprochen hatte. Wie weiß Elisabeth, dass jemand zu Maria gesprochen hatte? Sie wird wohl voraussetzen, dass Maria die Kunde von einem Sohn auf unmögliche Weise, soll er geboren werden, auf ähnliche Weise bekommen hat, wie sie, beziehungsweise ihr Mann, die Nachricht bekam, dass der Engel auch ihr begegnet war. Und sie hat geglaubt. Wir können uns vorstellen, mit welchem Wehmut Elisabeth dieses sagt. Ihr Mann hatte nicht geglaubt, ja? Glückselig bist du, du hast geglaubt, ja? Du bist glücklich zu preisen, weil du geglaubt hast. Selig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Es hat begonnen, die Geburt wird folgen, der Weg zum Thron wird erfolgen und die Thronbesteigung wird folgen und die königliche Herrschaft in Ewigkeit wird folgen. Alles wird geschehen, wie Gott gesprochen hat. Es lohnt sich, die weiteren Verse zu lesen. Es heißt dann, Maria beginnt zu lobpreisen und jetzt sprudelt aus ihr eine Mischung von Schriftstellen und eigenem Lobgesang. Meine Seele erhebt den Herrn, macht ihn groß. Und deshalb heißt es im Lateinischen Magnificat, ja, erhebt, macht groß. Das Englische hat dieses Wort noch, magnify, macht ihn groß. Wir können Gott nicht größer machen, als er ist, aber in unseren Augen können wir ihn groß machen und in den Augen anderer. Wir stellen ihn als den, in den Großen, in den Raum. Ein wunderschönes Wort folgt jetzt, ich kann es nicht besprechen. Es heißt dann am Schluss, Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate, vielleicht bis zur Geburt, vielleicht nicht, wir wissen es nicht. Wir können es nicht aus diesen Versen erfahren, aber auf jeden Fall nahe bis an die Geburt und kehrte wieder nach Hause zurück. Da bleibt Lukas stehen mit der Geschichte. Was dann folgte, können wir uns vorstellen. Jetzt muss die Begegnung, es sind 3 Monate verflossen, ja. Jetzt muss sie sich Josef stellen. Und das ist nicht eine schöne Begegnung. Josef wendet sich von ihr. Aber dann wendet sich Gott gnädigerweise zu Josef. Und er wendet sich wieder zu ihr und nimmt sie dann zu sich. Wahrscheinlich ohne Feier. Die Wege Gottes sind geheimnisvoll, aber sie gehen oft durch die Tiefe. Das sagt uns die Weihnachtsgeschichte. Weihnachten ist ein schönes Fest. Aber das Kreuz liegt schon in der Krippe. Und die ganze Zeit sollten wir nie vergessen, auch von diesem Kreuz zu sprechen. Aber beim Kreuz brauchen wir auch nicht stehen zu bleiben. Vielleicht sollten wir auch in der Weihnachtsgeschichte noch mehr über die Zukunft von allem diesem sprechen. Von dem Thron, auf dem unser Herr eines Tages sitzen wird. Aber wir danken Gott, dass er ihn auf unseren Thron gestellt hat, nicht wahr? In unserem Herzen. Wollen wir uns Zeit nehmen, ihn darüber zu loben. Wir neigen das Haupt. O Herr, wir danken dir, dass du so souverän, aber treu handelst. Du hast dein Vorhaben Menschen kundgegeben. Und dann hast du ihnen Mut gemacht, zu glauben, dass es so kommen wird. Und du tust genau, was du gesagt hast. Und du wirst auch alle deine Verheißungen durch diesen Verheißenen in unserem Leben auslösen. Wir danken dir, Herr, für die Hoffnung, die Weihnachten uns macht. Bewahre uns davor, dass wir hier beim Glanz stehen bleiben oder auch bei dem Traurigen, das dieses Fest in der Welt oft begleitet. Lass unsere Augen auf dich gerichtet werden und auf die Zukunft, die wir mit dir haben. Danke, Herr, dass du immer noch der Gott bist, dem nichts unmöglich ist, besonders von dem, was er gesagt hat. Aber du darfst auch unsere Gebete entgegennehmen, unsere Wünsche, und du tust auch, was wir sagen. Nicht immer, aber sehr oft, und wir preisen dich dafür. Amen. Amen.